Datenschutz ist gerade ein großes Thema in diesen Tagen. Hört Google eigentlich alles mit, was ich sage, über das Handy? Sollte ich meine Kamera am Computer abkleben, damit niemand heimlich durch die Linse blicken kann? Sind meine Chatverläufe verschlüsselt oder können andere mitlesen, was ich schreibe? Welche persönlichen Daten der Kunden dürfen Betriebe speichern und weitergeben? Es gibt eigene Arbeitsstellen nur zu diesem Thema Datenschutz. China baut derzeit ein System auf, das das Verhalten seiner Bewohner in allen Lebensbereichen bewertet. Das chinesische sogenannte Sozialkreditsystem, davon gehört, soll möglichst alles erfassen. Die Zahlungsmoral, das Strafregister, Einkaufsgewohnheiten, Parteitreue und soziales Verhalten. Und alles wird aufgenommen, alles wird gespeichert. Und wer lästert über die Partei in den sozialen Netzwerken? Wer fährt einfach bei Rot über die Ampel? Wer pflegt seine Eltern nur halbherzig? Wer wirft seinen Müll auf die Straße? Wer Kreditpunkte verliert, der bekommt Nachteile zu spüren im öffentlichen Leben. Das ist in Größe und Ausmaß weltweit beispiellos. Kein anderes Land treibt es so radikal voran, seine Bürger im digitalen Zeitalter zu kontrollieren, wie China. Überall auf den Straßen sind Kameras mit Gesichtserkennung. Überall wird alles verfolgt. Und die Chinesen, sie müssen damit leben. Aber wie ist es eigentlich im Christentum? Im Leben mit Gott ist Religion auch eine Art Sozialkreditsystem? Heißt Glaube die totale Überwachung? Sammelt Gott all unsere Daten, um uns einzustufen und dann entweder zu belohnen oder zu strafen? Ist das, was Glaube ausmacht? Ist das, was Christentum ausmacht? Ich fürchte, es gibt Menschen, die denken so über den christlichen Glauben. Überall Augen, überall Kameras. Ich kann mich nicht verstecken. Und ich bin gefangen in einer totalen Überwachung. Nun, es gibt Bibelstellen, die scheinen diese Annahme irgendwie zu bestätigen. Die scheinen irgendwie darauf hinzuweisen, dass das nicht so ganz falsch ist. So wie unser Bibeltext heute Morgen. Lass uns einmal schauen, was darin steckt. In 1. Mose Kapitel 17 lesen wir die ersten 4 Verse. 1. Mose 17. Und Abram war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr dem Abram und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete mit ihm und sprach: Ich sehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Lebe vor meinem Angesicht, sagt Gott. Ja, vor Gott kann sich niemand verstecken. Die Bibel sagt, vor ihm ist alles bloß und aufgedeckt. Gott braucht keine technischen Hilfsmittel. Vor ihm ist nichts verschlüsselt. Nicht mal deine Chatverläufe. Gott sieht alles. Lebe vor meinem Angesicht. Ja, es ist alles aufgedeckt vor seinem Angesicht. Und sei untadelig. Was für eine Aufforderung. Andere übersetzen: Lebe vollkommen. Heißt Glaube etwa ein unerreichbarer Maßstab und dazu noch ein drohender Gott, der alles sieht, dem nichts entgeht, vor dem man keine Luft zum Atmen findet. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Nun, so fühlte sich Hiob am Anfang, als er in seinem Leid klagte und sagte, Gott, er schaut doch nur die ganze Zeit im Verborgenen und lauert nur darauf, bis ich einmal sündige. Und dann kommt er auf mich und lässt mich meine Sünde bezahlen. Er lauert doch nur die ganze Zeit, um mich schuldig zu sprechen. So fühlte sich Hiob. Doch am Ende von dem Buch Hiob, da erkennt er, so ist Gott gar nicht. Ich habe Gott gar nicht richtig gekannt. Gott ist ein Gott voller Langmut und Erbarmen, voller Mitleid. Nun, Gott erscheint hier dem Abraham. Und was er hier von Abraham verlangt, das gilt nicht nur Abraham. Es gilt uns. Es gilt dir und mir. Gott spricht und fordert von einem jeden Menschen, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Das ist nicht nur eine zeitliche Form des Glaubenslebens, die zur Zeit Abrahams galt, die aber mittlerweile abgeschafft ist, wie das Bauen von Altären oder das Opfern von Tieren. Nein, was Gott hier dem Abraham sagt, wie er leben soll, das bleibt bestehen als eine Anweisung für alle, die mit Gott leben wollen, die dem Glauben Abrahams folgen wollen. Lebe vor Gottes Angesicht und sei untadelig. Aber wir dürfen es nicht falsch verstehen. Und darum wollen wir uns diese Verse etwas genauer anschauen und der Frage nachgehen, was heißt es denn eigentlich, vor dem Angesicht Gottes zu leben und untadelig zu sein? Was heißt das? Zuerst bedeutet es, erkenne den persönlichen Gott. Ist euch aufgefallen, das Erste, was Gott macht, ist, er stellt sich selbst vor. Und zwar mit Namen. Ich bin Gott, der Allmächtige. Das klingt immer noch ziemlich bedrohlich, doch Gott offenbart hier etwas über sich selbst durch einen neuen Namen, den er nennt, mit dem er sich vorstellt. Er gibt etwas von sich ganz persönlich preis. Er gibt seinen Namen. Gott erscheint dem Abraham, er kommt ihm persönlich nahe und er nennt ihm seinen Namen. Hallo Abraham, ich bin es, Gott. Ich bin El Shaddai. Ich bin es, du kannst mich El Shaddai nennen. Ein neuer Name. Zum ersten Mal stellt Gott sich hier so vor. Diesen Namen habt ihr sicherlich schon mal gehört aus einem Lied oder einem Gedicht. El Shaddai. Mit diesem Namen El Shaddai hat Gott sich besonders dem Abraham und interessanterweise Abraham, seinen Nachkommen und interessanterweise auch Hiob vorgestellt. Namen sind etwas sehr Persönliches. Gerade deswegen wollen wir nicht, dass jeder unseren Namen in irgendeiner Kundenliste weitergibt. Es ist etwas Persönliches. Wenn Gott sich mit Namen vorstellt, dann zeigt es auf, Abraham, ich bin kein unpersönlicher Algorithmus, keine Computerdatenbank, kein programmierter Roboter. Ich bin es, Gott Shaddai, der Gott, dein Gott, Shaddai. Nun, Gott hat keine Eltern, die sich bei dem Namen etwas ausgedacht haben. Gott gibt sich selbst einen Namen. Und wenn Gott sich selbst mit Namen vorstellt, dann sagt es etwas über sein Wesen aus. darüber, wer er ist und wie er ist. Und wenn er sich mit Namen vorstellt, dann zeigt es uns, wer er und wie er zu uns ist. Das bedeutet, der Name Gottes ist noch viel persönlicher als mein oder dein Rufname. Es sagt noch viel mehr über Gott aus als dein oder mein Name. Es sagt aus, wer Gott ist. Gott stellt sich hier persönlich vor. Die Wortherkunft von Shaddai ist nicht ganz sicher. Die Griechen in der Septuaginta, sie übersetzen es mit Allherrscher. Die Lateiner mit Allmächtiger. Vermutlich kommt es von einem Verb, was so viel wie ausschütten, herausfließen, ausstoßen bedeutet. Und es zeigt daher, von ihm geht alles aus. Er hat alle Kraft zu füllen oder vorzuenthalten. Bei ihm ist alle Kraft und alle Gewalt. Er herrscht und er hat alle Macht, sowohl zu segnen als auch zu strafen. All die Lebensfülle geht von ihm aus. Er kann versorgen und er kann vernichten. In 1. Mose nennt sich Gott, bis auf eine Ausnahme, immer dann El Shaddai, wenn er seinen Segen ankündigt. Wenn er Abraham und seinen Nachkommen ansagt, ich werde dir Gutes tun. Ich werde mein Wort an dir erfüllen. Ich werde meine Verheißung, meine Segensverheißung wahr machen über dich und dein Leben. Nun, Gott war dem Abraham nicht fremd. Warum offenbart sich Gott Abraham erst hier, gerade hier mit diesem persönlichen Namen zum ersten Mal? Warum sagt er hier in diesem Moment zu Abraham, ich bin El Shaddai? Es liegt an der Zeit. Kapitel 16, wenn ihr euch erinnert, es endet mit einer Zeitangabe. In Kapitel 16, Vers 16, im letzten Vers heißt es, und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Und unser Predigtext beginnt mit einer neuen Zeitangabe. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. 13 Jahre liegen hier zwischen diesen beiden Versen. 13 Jahre. 13 Jahre liegen zwischen der Geburt Ismaels und dieser besonderen Erscheinung Gottes. Nun, einige Ausleger vermuten, dass Gott als Strafe für Abrahams Sünde, als er mit Hagar, die Hagar zur Nebenfrau nahm, 13 Jahre lang gar nicht mehr mit Abraham gesprochen hat. Doch ich glaube, das ist zu viel hineingelesen, wie ich finde. Aber es zeigt, 13 Jahre nach Ismaels Geburt, nach diesem Versuch auf eigene Weise, auf eigenwillige Weise, die Verheißung Gottes zu erfüllen, ist immer noch nichts passiert. Es hat sich an der Gesamtsituation noch immer nichts geändert. Vor 13 Jahren war es schon so schwer zu ertragen, dass Sarai und Abraham auf diese dumme Idee kamen, Hagar als Nebenfrau zu engagieren. Und ja, sie haben verstanden, sie waren voreilig. Es war eine fleischliche Weise. Aber jetzt ist Abraham 99 Jahre alt. Und wenn die Schwangerschaft von Hagar schon besonders war, ist es doch jetzt spätestens alle Hoffnung dahin. 13 Jahre. Und hier kommt Gott nah. Er erscheint in besonders persönlicher Weise nach 13 Jahren, wo der sicherlich herausfordernde und demütigende Alltag sich hingezogen hat, Tag für Tag. Ismael wächst auf. Er ist schon ein Teenager geworden. Aber sonst bleibt alles, wie es war. 13 Jahre. Ja, vielleicht lässt sich Gott erst recht Zeit, da wo wir geneigt sind, vorschnell und eigenwillig vorzustoßen. Es mag sein, dass Gott sich in seiner Weisheit besonders Zeit lässt. Aber Gott kommt hier nicht im Zorn zu Abraham, sondern im Trost. Abraham, 13 Jahre hast du nichts von der Verheißung gesehen, die ich dir schon in Ur, in der Stadt der Chaldäer gegeben habe. Nach 13 Jahren denkst du immer weniger noch daran, dass ich etwas ändern kann, dass ich mein Wort erfüllen werde. Aber weißt du was? Ich bin Gott El Shaddai. Ich bin der Allmächtige. Von mir geht alles aus, nicht von dir. Von mir geht alles aus. Ich bin El Shaddai. Glaubst du mir? Vertraust du mir? Ich bin der, in dem alle Kraft und von dem aller Segen kommt. Auch nach 13 Jahren. Ich bin hier bei dir, Abraham. Ich bin dein Gott, El Shaddai. Der Glaube an Gott ist eine persönliche und vertrauensvolle Beziehung mit dem Gott, der selbst uns nahe kommt. Und er ist kein fremder und kühler und lauernder Gott, der nur schaut, wo irgendjemand fehltritt, sondern ein Gott, der dem Geringen und dem Niedergeschlagenen und dem Schwachen nahe kommt und sagt, bei mir ist die Kraft zum Segen. Da, wo du keine Kraft mehr in dir findest, ich bin der Gott, der Allmächtige. Da, wo du in deinen Umständen nichts findest, was dir Hoffnung gibt, schau, wer ich bin. Erkenne den persönlichen Gott. Zweitens, lebe aufrichtig vor Gott. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. In untadelig, in dem deutschen Wort, steckt das Wort Tadel. Also etwas, was nicht richtig ist, ein Fehler, ein Mangel. Ein Makel. Wenn ich etwas tadle, dann erkläre ich etwas für nicht richtig, für fehlerhaft. Und dieses Wort wird oft gebraucht in der Bibel, untadelig, wenn Opfertiere beschrieben werden sollen. Also ein Opfertier, das äußerlich im Aussehen oder im Körperbau ohne einen Makel, ohne einen Fehler, untadelig sein soll. Und diese sollen geopfert werden vor Gott. Aber das Wort untadelig, es heißt zunächst einfach ganz, gesamt, vollständig. Und je nach Kontext muss man sehen, worauf sich diese Vollständigkeit, diese Vollkommenheit bezieht. Wir finden eine interessante Stelle in Josua 24, Vers 14. Da kommt dieses Wort in ähnlicher Weise vor. Und hier heißt es, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit. Hier ist das Wort. Dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Was hier mit Aufrichtigkeit übersetzt ist, ist die Bezeichnung, die wir hier auch bei Abraham finden. Dient ihm völlig, gesamt, in allen Bereichen. Dient ihm aufrichtig. Johannes Calvin, er schreibt hier sehr treffend: Gottes Augen schauen auf den Glauben und auf die Aufrichtigkeit des Herzens. Darum soll Abraham vor Gott wandeln und fromm sein. Das heißt, er soll der Lauterkeit gegen Gott nachjagen, der ungeschminkten, schlichten Rechtschaffenheit. Vor Gott gilt keine Heuchelei. Darum geht es hier. Abraham, sei aufrichtig. Gott sagt nicht zu Abraham nach 24 Jahren in Kanaan, wo er ihm angezeigt hatte, dass sein Glaube vor Gott als Gerechtigkeit zählt und das mit einem wunderbaren Bund besiegelt hat, dann sagt er jetzt nicht plötzlich: Ach übrigens, jetzt verlange ich von dir fehlerlose Perfektion. Ich habe es mir anders überlegt. Jetzt möchte ich, dass du vollkommen heilig vor mir lebst. Ab jetzt darfst du dir keinen einzigen Makel mehr leisten, sonst ist es vorbei, Abraham. Dann wirst du in der Skala abgestuft. Noch ein Tadel und es ist aus. Nein. Was Gott dem Abraham hier sagt, ist: Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und das meint: Abraham, lebe dein ganzes Leben aufrichtig und ehrlich und vertrauensvoll vor mir. Vor mir, dem Gott, dem Allmächtigen. Es gibt keinen Bereich in Abrahams, genauso wenig in deinem oder meinem Leben, der perfekt oder vollkommen heilig ist, der in irgendeiner Weise dem Maßstab Gottes als untadelig gerecht wird. Es gibt keinen einzigen Bereich. Aber die Frage ist: Kommst du vollständig? Kommst du ganz? Mit deinem gesamten Leben? Mit dem, was du denkst und was du fühlst und was du tust? Mit dem äußeren und dem inwendigen Leben? Kommst du gesamt vor den Herrn? Mit all deinen Mängeln, mit deinen Stärken, worüber du dich freust, mit all deinen Erfolgen, wo du vorangehst, aber auch mit deinen Schwächen und da, wo du zu kurz kommst und da, wo du fehltrittst, lebst du dein ganzes Leben vor dem Angesicht des Herrn. Vertraust du dich ihm an. Sei untadelig. Vertrau Gott alles in deinem Leben an. Nicht nur die besonders religiösen Zeiten, da wo du die Bibel liest oder Gottesdienst feierst, sondern lebe auch vor Gott, in Abhängigkeit von Gott, wenn du mit deinem Arbeitskollegen Mittagspause machst, wenn du den Praktikanten seine Fehler aufzeigen musst, wenn du gestresst und genervt bist, weil die Arbeit nicht so läuft, wie sie soll. Wenn du vor deinem eigenen Chef erklären musst, warum die Arbeit nicht geklappt hat und du weißt, dass du selber Fehler gemacht hast. Lebe vor Gottes Angesicht. Lebe vor Gott und sei aufrichtig vor Gott, wenn du in deiner Familie lebst. Wie du mit deiner Frau oder deinem Mann redest. Wie du deine Kinder behandelst. Sei in allem mit Gott und vor Gott und nenne ihm deine Kämpfe und deine Nöte, deine Schwierigkeiten. Ja, es ist alles aufgedeckt vor Gott. Aber Gott verlangt von dir und mir: Lebe auch vor Gott bewusst. Sei aufrichtig vor Gott. Tu doch nicht so, als würdest du etwas verstecken können vor ihm. Als würdest du fortlaufen können vor ihm. Sondern vertraue es ihm an, dem Gott Shaddai, dem Allmächtigen, der die Kraft hat zu beleben und der die Kraft hat, den Mangel auszufüllen und der die Kraft hat zu segnen. Aber hüte dich vor Heuchelei. Abraham, vor den Kanaanitern wirkst du so fromm. Sie reden vielleicht schon, ach, der alte Mann, der nur seinem Gott folgen will, der keinen krummen Handel mit uns eingeht. Oh, er vertraut nur auf seinen Gott. Was für ein frommer Mann. Und zu Hause, in seinem eigenen Zelt, kümmert er sich nicht um die Not seiner Frau. Abraham, sei untadelig. Wandle vor mir in allen Bereichen deines Lebens. Heuchelei bedeutet, in den nach außen sichtbaren Bereichen so zu tun, als wäre man fromm und heilig. Und da ist aber keine echte Substanz, keine Realität des Glaubens dahinter. Nur eine Fassade, nur ein Schauspiel vor den Menschen. Und das ist unaufrichtig. Sowohl vor Gott als auch vor den Menschen. Und was Gott von Abraham und auch von dir und mir verlangt ist, sei aufrichtig vor Gott. Lebe in allen Bereichen deines Lebens vor Gott und meine nicht, irgendetwas verstecken zu müssen, etwas verbergen zu können. Denn Gott meint es gut mit dir. Erkenne doch, Gott meint es gut mit dir. Es hat keinen Zweck, es hat nicht keinen Nutzen, irgendetwas vorzuspielen. Und wenn Mängel aufgedeckt werden, in meinem und in deinem Leben, da wo Gott durch sein Wort in unser Leben hineinleuchtet und uns überführt von etwas, wenn etwas ans Licht kommt, dann nicht, um uns herabzustufen in dem Sozialsystem, sondern um Heilung und Heiligung vorzubringen. Für die, die Gott persönlich kennen. Und die, die Gott nicht kennen, um ihn zu Gott zu treiben. Um sie erkennen zu lassen, ich brauche einen Retter. Aber es ist niemals zu unserem Schaden. Es ist niemals, um uns nur herunterzudrücken. Lebe aufrichtig vor Gott. Gott sagt, lebe vor meinem Angesicht. Wisst ihr, das ist eine Ehrenposition. Vor dem Angesicht des Königs zu stehen, bedeutet im Alten Testament die Ehre zu haben, dem König direkt dienen zu können. Die geringen Knechte bekamen den König nie zu Gesicht. Aber die, die vor seinem Angesicht standen, das waren die Vertrauten des Königs. Die höchste Position, die höchste Ehre, die jemanden am Hof entgegenkommen konnte. Ich stehe vor dem König. Und in gewisser Weise befindet sich natürlich jeder Mensch mit seinem Leben vor den Augen Gottes. In dem Sinne, dass nichts vor ihm verborgen ist. Aber dieser Aufruf, lebe vor meinem Angesicht, ist eine gütige Zusage. Es ist der freundliche Aufruf, Abraham, du sollst vor mir und mit mir leben. Ich wende dir mein Angesicht zu. Ich gebe Acht auf dich. Im Alten Testament ist das eine Segensformel. Erhebe dein Angesicht über uns. Es ist eine Segensformel. Keine Drohung. Und da, wo wir es als Drohung empfinden, heißt es, wir kennen Gott nicht. Wir haben ihn nicht so erkannt, wie wir ihn erkennen sollten. Aber da, wo Gott sein Angesicht uns zuwendet, Das ist ein Ausdruck des Segens und der Güte Gottes. In 2. Chronik 16 lesen wir in Vers 9. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Genau das gleiche Prinzip. Untadelig, das heißt vollständig, gesamt. Ein ungeteiltes Herz. Ich vertraue nicht auf Gott und irgendwie noch auf andere Dinge, auf meine eigene Kraft oder irgendwelchen anderen Götzen. Nein, ich lebe aufrichtig mit meinem ganzen Herzen, ungeteilt vor Gott. Und ich weiß, seine Augen schauen, um denen treu beizustehen, die sich so an ihn wenden. Ich lebe vor seinem Angesicht. Und das ist das Beste, was mir passieren kann. Die höchste Ehre, die mir zukommt. Der Gott El Shaddai, der Allmächtige, er sieht auf mich. Lebe aufrichtig mit ungeteiltem Herzen vor mir. Ich bin mit dir. Mein Angesicht ist dir zugewandt. Der Allmächtige ist vor dir und mit dir. Wer in dieser Weise den persönlichen Gott erkennt, der will wiederum so leben, wie es Gott gefällt und wie es dem heiligen und guten Gott entspricht. Der will gerne ein guter und ein treuer und ein tüchtiger Diener sein, in dieser Ehrenposition vor dem Angesicht des Herrn zu stehen. Und diesen Wunsch und diesen Drang und diese innere Sehnsucht, das ist die Grundlage der Heiligung. Nicht die Bedingung für die Annahme bei Gott, aber die Wirkung aus der Gemeinschaft mit Gott und aus der Erkenntnis von Gott. Ein Christ strebt und sehnt sich nach Vollkommenheit. Ja, nach Vollkommenheit in allen Bereichen. Dass endlich alle Trägheit und alle sündige Begierde und aller falscher Stolz und alle Streitigkeiten fort sind. Doch in diesem täglichen Leben erfahren wir Fortschritte, aber auch immer wieder Fehltritte. Und wir können mit allem vor Gott aufrichtig sein, ehrlich vor ihm sein, ihn für alle Kraft und für alle Hilfe danken, aber ihm auch all unsere Sünden und all unseren Mangel bekennen und vor ihm bringen. Wir leben vor seinem Angesicht. Und drittens, vertraue auf das Wort Gottes. Vor dem Angesicht untadelig leben heißt dann auch, und darum ging es in der ganzen Zeit bei Abraham, traue dem, was Gott sagt. Diese Verse sind der Anfang eines herrlichen und höchst bedeutenden Kapitels über den Bund Gottes mit Abraham. Gott bestätigt hier sein Versprechen und seine Segenszusage, auch nach 13 Jahren, in denen so scheinbar nichts passiert ist, sich nichts getan hat. Lesen wir hier ab Vers 2, und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, ich siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Der Bundesschluss ist der stärkste Ausdruck Gottes, dass er mit Abraham in Verbindung bleibt und dass er treu und zuverlässig ist. Gott, der Allmächtige, El Shaddai, der persönliche Gott, er wird erfüllen und er wird vollenden, was er zugesagt hat. Leben vor dem Angesicht Gottes ist ein Leben, in dem das Wort Gottes das Licht ist auf dem Weg. Die Kraft, die uns stärkt. Der Trost, der uns ermutigt, die Warnung, die uns wachsam macht, die Lupe, die uns unsere Fehler erkennen lässt, der Wegweiser, der uns zum ewigen Ziel führt und vor allem das Instrument, durch das der lebendige Gott zu uns spricht und uns begegnet. Abram fällt auf sein Angesicht. Und das zeigt dieses Wort. Hat Gewicht in seinem Leben. Er sagt nicht mit einem Schulterzucken, ach ja, komm, das hast du mir schon vor 24 Jahren gesagt. Er fällt auf sein Angesicht und er weiß, Gott, du wirst es tun. Das Leben eines Christen soll nicht ein zwanghaftes Leben in ständiger Angst, göttlicher Totalüberwachung sein. Und wer dieses Gefühl hat, der lernt von Hiob, dass er Gott noch nicht wirklich kennt. Das Leben eines Christen ist aber ein Leben in ungeteiltem Vertrauen auf den Gott, der persönlich da ist. Dem wir uns ganz anvertrauen können, mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Herzen, mit all unseren Mängeln und all den Erfolgen. Und der seine Zusagen und sein Wort niemals brechen wird. Dem wir vertrauen können, weil er vertrauenswürdig ist. Und er hat es bewiesen durch sein Wort. Wir müssen nicht trauen auf irgendein Gefühl, auf irgendeine Gefühlslage. Er hat uns sein Wort gegeben, damit wir messen können, ja, er ist zuverlässig. Und das, was er sagt, das hält er. Und er hat uns sein Wort gegeben, um immer wieder neu auch in die Not und in die Schwierigkeiten und in die Herausforderungen unseres Lebens hineinzusprechen und unseren Glauben zu stärken. Er ist zuverlässig. Und auch wenn wir uns vielleicht wie in einer Warteschleife fühlen, er erfüllt seine Segenszusage. Denn er hat sich mit den Gläubigen verbunden. In einem Bund. Ich möchte noch zwei kurze zusätzliche Anwendungen hier herausnehmen. Zum einen, erkenne, wie Gott erschienen ist. Wir wissen nicht genau, wie Abraham die Erscheinung Gottes erlebt hat. Wir finden hier nicht viele Details. Ob er irgendein Licht oder irgendeine Wolke oder überhaupt irgendetwas sah oder ob er nur eine Wärme oder eine Kraft spürte. Es heißt einfach, der Herr erschien ihm und sprach zu ihm. Aber wir finden in der Bibel viele Details, wichtige Details darüber, dass Gott zuletzt persönlich erschienen ist, indem er Mensch wurde in Jesus Christus. Und Paulus sagt, die Gnade ist erschienen, heilbringend. Gott ist Mensch geworden in Jesus. Er ist erschienen, nicht um uns Menschen herabzustufen, weil wir so unvollkommen sind, nicht um schon das Gericht auszuführen, weil keiner von uns untadelig vor ihm lebt, sondern er, der einzig Vollkommene, der einzig Tadellose, der einzig Makellose, Sündlose, uneingeschränkt Heilige, er hat sich selbst als ein Opferlamm ohne Makel und ohne Fehler hingegeben für die Sünden von uns Menschen. Ja, von Sündern wie dir und mir. Um unsere Schuld zu bezahlen vor dem Angesicht Gottes. Und allein durch Jesus Christus können wir als Tadellose vor dem Gesetz Gottes stehen, weil seine Gerechtigkeit, seine Makellosigkeit uns angerechnet wird. Weil all unser Makel, all unsere Sünden ihm angerechnet wurden am Kreuz von Golgatha. Was für ein fröhlicher Tausch. Ja, im rechtlichen Sinne dürfen wir leben vor dem Angesicht Gottes als Tadellose. Durch die Gnade die in Christus erschienen ist. Durch Gott, der uns persönlich, ja in persönlichster Weise, in der Person Jesus Christus erschienen ist. Hast du erkannt, wie Gott erschienen ist? Hast du Jesus Christus erkannt? Im Glauben. Bekenne Jesus seine Sünden und ergreife seine Gnade, die in Jesus erschienen ist, durch die wir Vergebung für alle unsere Fehltritte und Irrwege erfahren können. Und bitte ihn, dich zu stärken und dich zu führen, dass du vor dem Angesicht Gottes leben kannst, in der Gewissheit, dass Gott es gut mit dir meint. Und dass sein Wort auch dir zum ewigen Leben führen wird. Und er alles erfüllen wird, was du brauchst zum Heil, zum Frieden mit Gott, zum Leben vor Gott und mit Gott in Ewigkeit. Hast du Jesus Christus erkannt? Er ist erschienen. Und ja, er wird noch einmal erscheinen, wiederkommen zum Gericht. Aber alle, die an ihn glauben, werden leben und müssen nicht mehr die Strafe und die Verdammnis des Gerichts fürchten. Und eine zweite Anwendung. Bedenke, wie wir als Gemeinde einander helfen können, aufrichtig und ungeheuchelt vor dem Herrn zu leben. Es geschieht so schnell, dass wir vor Gott leben wollen, aber wir tun dies und jenes nicht, weil wir glauben, es gefällt Gott, sondern weil wir glauben, sonst denken die anderen schlecht über mich. Und unser Herz wird geteilt. Wir wollen leben, unser ganzes Leben vor dem Angesicht Gottes. Aber die Blicke des Nächsten sind manchmal präsenter. Das Augenrollen des Bruders, das Zungenschnalzen der Schwester. Und ich handle in einer gewissen Weise. Ich lebe in einer gewissen Weise, vor dem Angesicht Gottes, sondern vor den Blicken der Geschwister. All unsere Erkenntnis ist nicht untadelig, nicht vollkommen. Aber als Gemeinde können wir einander ermutigen und einander stärken, ja gegenseitig helfen, ehrlich und offen und aufrichtig vor Gott zu leben. Auch in der Gemeinde. Gerade auch in der Gemeinde. Und dazu ist es nötig, dass wir ein Vertrauen zueinander finden. Ja, ein Vertrauen aufbauen und stärken, indem wir schwach voreinander sein können. Indem wir nicht zu fürchten brauchen, hier sind überall Kameras, hier sind überall Augen, alles wird mitgeschnitten und wenn ich nur irgendeine falsche Handbewegung mache oder nur ein falsches Wort sage, oh, dann geht es einmal die Runde und ich gehöre irgendwie nicht mehr so richtig dazu. Sondern da, wo ich sagen kann, lieber Bruder, liebe Schwester, ich ringe gerade mit diesen Gedanken. Ich leide unter dieser Versuchung. Ich habe damit zu kämpfen. Ich habe hier einen Mangel in meinem Leben. Und ich kann das nur sagen, wenn ich weiß, mein Bruder und meine Schwester, sie meinen es gut mit mir. Wenn ich das sage, dann werden sie es nicht verwenden, um mich herabzustufen. sondern um mich zu Gott zu führen, von dem aller Segen ausgeht. Sie werden mir helfen, mit meinen Nöten vor den Herrn zu kommen, dass ich ermutigt werde, vor seinem Angesicht zu leben, untadelig, aufrichtig, ehrlich. Aber wenn ich das Gefühl habe, alle gucken mich an, alle bewerten mich. Hier gibt es irgendwie einen unausgesprochenen Handlungskatalog. Und scheinbar sind alle eingeweiht, außer ich. Und ich taste mich hervor und ich weiß nicht, wo ich anstoße. Das führt zur Heuchelei. Das führt zur Unaufrichtigkeit. Und das trübt die Beziehung und den Glauben an Gott. Gott ist Abraham nahe gekommen. Er hat sich persönlich mit Namen vorgestellt. Wir würden sagen, er begegnet ihm mit offenem Visier. Gerade da, wo Abraham sehr schwach war, sehr gebeugt war, sehr in Not war. Und das, was Abraham brauchte, war die Zusage: Abraham, du kannst in allem offen zu mir kommen. Ich bin für dich. Ich bin bei dir. Ich will dir helfen. Wie ist es mit uns? Ich stelle mir die Frage als Pastor: Habt ihr als Gemeindeglieder Vertrauen, mit euren Sorgen zu mir zu kommen, in dem Wissen, ich meine es gut mit euch? Oder gibt es eine Angst, was wird er dann von mir denken? Wie ist es untereinander? Hilfst du dabei, diese Einstellung, diesen Schutzraum in der Gemeinde aufzubauen? Dass Menschen zu dir kommen können und sagen können: So und so denke ich. So und so fühle ich. Bitte verachte mich nicht. Und es ist schwer für uns Menschen, ja, das gehört zu unserem Mangel in dieser Welt, dass wir so schnell von unserer eigenen Meinung überzeugt sind, unsere Sicht als richtig sehen. Und wer es nicht genauso macht und wer es nicht genauso sieht und wer nicht genauso geht, der muss ja irre gehen, der muss ja fehlgehen, der muss ja irgendeinen Tadel haben. Und in dieser Gemeinde, wir wünschen uns große Einheit und große Einigkeit. Und unser Bekenntnis drückt aus, wie wir in den wichtigsten biblischen Lehren, wie wir sie verstehen. Und es ist eine große Gnade, dass wir sagen können: Hier können wir gemeinsam bekennen. Doch es gibt Aspekte im christlichen Leben, die zu dieser Gesamtheit, zu dieser Vollständigkeit des Lebens gehören, wo uns das Wort Gottes wichtige Prinzipien und entscheidende Schwerpunkte aufzeigt, aber keine detaillierten Anwendungen. Nicht jeden einzelnen Schritt vorzeigt. Und hier ist es wichtig, dass wir als Gemeinde zusammenstehen können. Auch da, wo manche Aspekte im Leben unterschiedlich sind. Dass wir vertrauensvoll Rat voneinander suchen können. Wie machst du das? Wie gehst du hier voran? Wie verstehst du es? Aber nicht verurteilt oder gleich kritisiert zu werden, wenn man selbst zu anderen Meinungen kommt. Es darf nicht dazu führen, dass jeder, der nicht mein Musikverständnis, meine Kleiderordnung, mein Essensverhalten, meine Erziehungsmethoden, meinen Tagesrhythmus, mein Lesepensum übernimmt, gering geachtet wird, herabgestuft wird oder auch nur das Gefühl hat, irgendwie nicht auf dem gleichen Level zu stehen. Irgendwie in der Bewertung abzurutschen. Als Brüder und Schwestern leben wir vor dem Angesicht des Herrn. Und stell dir vor, du meinst es gar nicht so, aber Menschen trauen sich nicht offen, vor dir zu sein, weil sie fürchten, du könntest sie verachten. Oder als fehlerhaft darstellen. Und eine Anwendung aus diesem Text, die mir so wichtig geworden ist, ist: Fördern wir als Gemeinde eine Gemeinschaft, in der wir aufrichtig sein können. Mit unserem ganzen Leben. Definiere nicht als Sünde, was die Bibel nicht als Sünde definiert. Formuliere nicht als Makel, wenn das Wort Gottes es nicht entsprechend beschreibt. Das ist der Weg zur Gesetzlichkeit und die Keimzelle für Heuchelei. Wo ich etwas nur tue, um irgendwie dazuzugehören, um irgendwie vor den Menschen geachtet zu sein. Aber da, wo Gnade wirksam ist, da, wo der allmächtige Gott in seinem Segen und seiner Gnade eingreift, da entsteht Gemeinschaft von unvollkommenen Sündern, voller Makel und voller Tadel, die sich aber gegenseitig in ihrer Schwachheit aufhelfen, weil sie aufrichtig vor dem Angesicht des Herrn leben wollen. Und danach wollen wir streben. Danach wollen wir streben. Dafür ist Gemeinde da. Und darin wird der Name Gottes des Allmächtigen gepriesen. Als einer, der so mächtig ist, allmächtig ist, dass er sogar Menschen wie uns voller Schwachheit und voller Fehler gebrauchen kann zum Segen und zum Guten. Und zur Glaubensförderung. Und dass er, der Allmächtige, das tun kann, was keiner von uns tun kann. Uns so zu verändern, dass wir dem Herrn Jesus, dem Vollkommenen, immer ähnlicher werden. Dazu helfe uns Gott. Amen.